Detektor FM. Zurück zum Thema.
Detektor FM am Fastnachtsdienstag, also noch mitten in der fünften Jahreszeit der närrischen Zeit. Erst gestern konnte man bei den Rosenmontagsumzügen am Rhein wieder ganz viele Merkel- und Westerwelle-Karikaturen sehen. Man macht sich also lustig über die Politik, es gibt ja auch genügend Anlass. Im Dritten Reich galt der rheinische Karneval lange als Teil des Widerstandes gegen die Nazis, also auch wieder das Lustigmachen. Aber das Ganze hat sich nun als Legende entpuppt, denn zwei Autoren haben herausgefunden, viele Narrenkappen hatten braune Flecken. Zu lesen ist das in dem Buch Alaaf und Heil Hitler. Und einer der Autoren ist Markus Leifeld, Historiker am Kölner Stadtarchiv. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Hallo.
Herr Leifeld, wie ist es denn möglich, dass erst jetzt rauskommt, dass der Karneval braun war?
Ja, das hat mit einer Legendenbildung zu tun, die im Grunde genommen in vielen gesellschaftlichen Bereichen und in vielen Städten zu sehen war. Man hat lange Zeit die sogenannte Narrenrevolte aus dem Jahr 1935 hervorgeholt. Damals haben sich die Karnevalisten erfolgreich gegen eine komplette Gleichschaltung gewehrt. Und diese Narrenrevolte hat man hingestellt über Jahrzehnte hinweg, um zu sagen, Karneval und Nationalsozialismus haben nichts miteinander zu tun. Im Gegenteil, Karnevalisten waren eher Widerständler. Und es dauerte bis ungefähr zum Jahr 2000, als mit einem Generationenwechsel man doch sehr viel kritischer auf die Jahre 33 bis 45 zurückblicken konnte.
Also man suchte krampfhaft nach etwas, was vielleicht nicht ganz so schlecht war.
Das ist richtig und blendete dadurch eben die negativen Seiten auch gleichzeitig aus.
Wie ist denn der Karneval unter den Nazis abgelaufen?
Ja, zunächst einmal haben die Nationalsozialisten den Karneval als Wirtschafts- und Tourismusfaktor aufgebaut und genutzt. Das steht so ein bisschen in der Kontinuität auch zu den 1920er Jahren. Man konnte also in den Tageszeitungen lesen, Karneval kurbelt Wirtschaft an, Karneval schafft Arbeitsplätze und gleichzeitig hat man diese typischen Elemente des Karnevals, Schunkeln, gemeinsames Singen und so weiter genutzt, um Volksgemeinschaft zu zeigen. Nicht nur den Deutschen gegenüber, sondern auch den ausländischen Gästen konnte man zeigen, wir sind ein einiges Volk, ein geeintes Volk, ein friedliches, ein fröhliches Volk, das keineswegs an Krieg denkt.
Also ähnliche Propaganda wie bei den Wehrmachtswunschkonzerten oder auch bei den Olympischen Spielen in Berlin damals.
Richtig. Absolut, absolut, ja.
Was hatten denn die Nazis eigentlich vom Karneval? Eigentlich dürfte ihnen das doch nicht gepasst haben, so ein Spektakel.
Ja, da muss man sicherlich unterscheiden. Die Nationalsozialisten hatten sicherlich Angst vor dem Straßenkarneval, den man nur schwer kontrollieren konnte. Da gab es etwa im Rheinland Anordnungen, dass keine NS-Symbole, keine Hitlerbilder in den Gaststätten hängen durften in der Karnevalszeit, weil man einfach Angst hatte, dass eben alkoholisierte Karnevalisten diese verfolgten. Und deshalb hat man versucht, diesen unkontrollierbaren Straßenkarneval aufzuheben in den organisierten Karneval. Also jeder sollte etwa am Rosenmontagszug teilhaben, sicherlich auch, um diszipliniert werden zu können und kontrolliert werden zu können.
Wurden dann Büttenreden zensiert im Endeffekt oder wie ist das abgelaufen?
Man hat das versucht, eine Zensur herbeizuführen. Man hat versucht, dass die Büttenredner eben vor der Rede ihre Reden schriftlich einreichen mussten. Das ist aber nicht geglückt. Deshalb hat man die Präsidenten der durchführenden Vereine in die Pflicht genommen. Die waren also dafür verantwortlich, dass die Obrigkeit, dass die Nationalsozialisten in diesen Reden nicht verurkt werden.
Gab es besondere Schicksale von Büttenrednern?
Ja, da gibt es eine ganze Spannbreite an Schicksalen. Das fängt an mit Drohgebärden der Nationalsozialisten, etwa gegen die Mainzer unangepassten Büttenredner Martin Munde und Seppel Glückert. Die hat man verhaftet, man hat ihre Wohnungen durchwühlt. Das ging so weit, dass die Ehefrau von Martin Munde einen Herzinfarkt erlitten hat. Es gab aber auch andere Beispiele, zum Beispiel das des Leo Stadtz, Festausschusspräsident in Düsseldorf, der ist gar zum Tode verurteilt worden. Der war aufgrund seiner katholischen Haltung schon immer gegen die Nationalsozialisten gewesen und hat dann im Sinne der Nationalsozialisten Wehrkraftzersetzung betrieben und ist deswegen 1943 zum Tode verurteilt worden.
Sie haben für das Buch Alaaf und Heil Hitler zusammen mit Ihrem Historikerkollegen Karl Dietmar recherchiert. Wie sind Sie denn an die Informationen herangekommen? Was haben Sie dafür getan?
Ja, dazu dienten natürlich erstmal die Vereinsarchive. Hier in Köln haben wir einige Vereinsarchive gesichtet. Etwa das Archiv der Roten Funken ist da sehr aussagekräftig. Dann haben wir natürlich sehr viele Druckwerke untersucht, etwa vom Münchner Fasching, die ganzen Faschingszeitungen. Dann haben wir natürlich auch zurückgreifen müssen auf Aufsätze, auf Doktorarbeiten und andere Examensarbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Etwa aus Freiburg liegt eine sehr interessante Doktorarbeit vor, die allerdings bis dahin noch nicht wahrgenommen worden ist, weder von der Wissenschaft noch von der Allgemeinheit.
Wie ist denn Ihre Recherche bei den Karnevalsvereinen angekommen? Fand man das toll, dass man jetzt in der Vergangenheit rumwühlt und nach unschönen Sachen sucht? Oder haben Sie negatives Feedback bekommen oder gab es nur positive Reaktionen?
Gott sei Dank hat sich das doch sehr gewandelt. Karl Dietmar, mein Mitautor, hat da in den 80er und 90er Jahren noch ganz andere Erfahrungen gemacht. Er hat nämlich die ersten Zeitungsartikel zu diesem Thema geschrieben und hat da doch etliche bitterböse Anrufe erhalten. Ich dagegen habe durchweg positive Erfahrungen gemacht. Man hat mir also sehr bereitwillig die Archive geöffnet und mir keinerlei Steine in den Weg gelegt.
Gibt es Sachen, die sich von Nazi-Karneval, also Relikte, möglicherweise bis heute gehalten haben?
Das auf jeden Fall. Man muss doch eine sehr starke Kontinuität feststellen von den 20er Jahren über die 30er Jahre bis in die Nachkriegszeit. Das betrifft vor allen Dingen die Nutzung des Karnevals als Wirtschaftsfaktor. Man hat also schon in den 20er Jahren angefangen, den Karneval zu einem prunkvollen Fest auszubauen, mediengerechten Fest vielleicht auch schon. Und das haben die Nationalsozialisten aufgegriffen und haben etwa in Köln 1936 die prunkvolle Prinzenproklamation erfunden. Und das ist nach 1945 so aufgegriffen und fortgeführt worden.
Halten Sie es denn für möglich, dass der Karneval auch heute noch von Nazis genutzt werden könnte, zum Beispiel mit Mottowagen, um quasi dann ja im Untergrund für ihre Interessen zu kämpfen?
Nein, das hoffe ich zumindest nicht. Ich hoffe, dass man aus den Erfahrungen gelernt hat, dass vielleicht auch das Buch ein wenig dazu beitragen kann, dass man diese Entwicklung nachvollziehen kann und auch ein bisschen besser davor gefeit ist, dass sowas noch einmal passieren kann. Da kann man eigentlich im Grunde genommen nur hoffen, aber im Augenblick ist es natürlich so, dass ich mir das nicht vorstellen kann.
Das war Markus Leifeld, Historiker im Kölner Stadtmuseum, einer von zwei Autoren des Buches Alaaf und Heil Hitler über den Karneval in der Nazizeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Detektor FM. Zurück zum Thema.